Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Steffi, eure Host, oder sagt man Hostess? Ich weiß es nicht. Von Resonanz und Replik, und mein Co sitzt mir gegenüber mit verschnupfter Nase. Hallo Micha.
Hallo zusammen. Ich glaube, man sagt Host auch bei Frauen. Hostess klingt irgendwie nach was anderem.
Ja, gibt's auch. Ich höre auf beides. Ja, bevor wir euch sagen, um welchen Podcast es diesmal geht, kennt ihr das Gefühl, dass man sich was vornimmt und sagt, Mensch, ich müsste mal das und das machen. Und man schiebt es so vor sich hin und ja, dann ereilt einen die Nachricht, dass das, was man vorhatte, eigentlich schon fast sich wieder überholt hat, weil man zu lange gewartet hat. Und das ist quasi passiert mit dem Podcast, den wir euch heute vorstellen wollen. Und schuld ist Herr Bezos. Micha, welchen Podcast habe ich versäumt, rechtzeitig vorzustellen?
Ja, das ist der sehr schöne Podcast Post Reports von der Washington Post.
From the newsroom of the Washington Post, this is Post Reports. I'm Martine Powers, and this is the final episode of our podcast.
Ein stolzes Medium an der US-Ostküste.
Ein Spielzeug eines Milliardärs, was er jetzt auch erfolgreich so ähnlich wie, man kann fast eine Analogie ziehen zu Herrn Musk mit Twitter, wirtschaftet es runter und beerdigt es. Mehr oder weniger kann man spekulieren. Also das ist ja noch ganz aktuell. Die Washington Post hat Massenentlassungen gerade über sich ergehen lassen müssen oder sie laufen noch, so frisch ist das Thema. Dann gibt es daraufhin jetzt auch sechsstellige Abonnentenkündigungen als Reaktion auf die Entscheidung von Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer und Besitzer.
Ja. Den das wirtschaftlich gar nicht kümmern muss.
Überhaupt nicht. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Und bei diesen Massenentlassungen hat es halt auch die Podcast-Redaktion der Post Reports, dem Podcast, den wir euch heute vorstellen wollen. Also die haben noch mehr Podcasts tatsächlich im Portfolio. Aber wir hatten uns ja hier vorgenommen, euch nur noch Podcasts vorzustellen, die nicht hinter einer Paywall sind. Und die Post Reports waren frei zugänglich, sind es immer noch. Und deshalb möchten wir euch sehr gerne diesen Podcast ans Herz legen und man kann viele Episoden immer noch gut hören, weil nicht alle einen Zeitbezug haben. Ja, lass uns mal reingehen ins Thema Post Reports. Was genau bildet dieser Podcast ab?
Es ist ein tägliches Format, es ist ein journalistisches Format, das ist kein Laber-Podcast, sondern hier werden Interviews geführt, hier wurde im Vorfeld recherchiert. Sind wirklich so kleine Audiostücke, immer irgendwas zwischen 20 und maximal 40 Minuten, soweit ich das überblicke.
Ja, teilweise und, sogar kürzer. Mhm.
Und halt immer zu einem Thema. Das ist oft Politik, aber nicht immer. Das ist auch Wissenschaft und Themen aus dem Alltag.
Ja, man kann eigentlich sagen, die Post Reports, anders als beispielsweise The Daily von der New York Times, sind wie eine kleine Zeitung, die man online hören kann, weil sie haben einen Politikteil, sie haben also immer ein Thema. Überwiegend, ich würde sagen, zwei Drittel ist aktuelle Politik in den USA, Inlandspolitik. Dann Feuilleton, du hast es schon gesagt, Wissenschaft, Erziehung, Panorama sogar. Also ich würde sagen, alles außer Sport wurde in verschiedenen Formen auch abgedeckt. Also einerseits stark interviewlastig, ganz viel Interviewformate, also zwei, drei Leute in einem Studio, aber auch Rubriken und Perlen, die dann als kleine Reporterstücke, also wirklich draußen mit Geräuschen, mit Atmosphäre, mit Musik produziert wurden. Welche Episoden hast du dir angehört, Micha?
Ich habe mir verschiedene Episoden angehört, hatte angefangen mit A Surprise Kennedy Center Makeover.
Mhm. Ja, lass uns über den reden, den habe ich auch gehört.
Ja, da geht es um die Hintergründe, warum wird das Kennedy Center jetzt geschlossen, warum wird es komplett renoviert, ist das überhaupt möglich in 2 Jahren und warum beschäftigt sich der US-Präsident in seiner zweiten Amtszeit so massiv mit dem Kennedy Center, dass er in seiner ersten Amtszeit eigentlich links hat liegen lassen.
Absolut. Das war ja schon immer so, dass Kunst und Kultur von SchauspielerInnen bis hin zu Musikern und so ihm nicht so wohl gesonnen waren. Das war ihm auch schon klar. Und Washington ist ja auch per se, glaube ich, eine demokratische Stadt. Also man hat ihn da nicht gefeiert. Und in seiner ersten Amtszeit war ihm das entsprechend scheißegal und ist auch nicht zu bestimmten Events gegangen, dort in diesem Kunst- und Kulturzentrum aller Art, wo durchaus eigentlich auch der Präsident hätte selbst teilnehmen können oder sollen. Und es war wie so ein Nicht-Angriffspakt sozusagen, ne? Die haben ihr Programm gemacht und er ist nicht hingegangen und fertig. Das war Trump 1. Trump 2 ist jetzt anders. Er hat das Ding in den Fokus genommen. Es wurde 1971 als zentraler Veranstaltungsort, man sagt sogar des Landes, erbaut und als Gedächtnisort auch für John F. Kennedy 1971. Und deshalb heißt es das Kennedy Center.
Ja, nicht mehr.
Vor Freien Arzt, glaube ich. Ja, ja. Und jetzt, zweite Amtszeit, ich mache alles anders, ich mache alles neu, hat Donald Trump erstmal vor wenigen Wochen dem Ding noch seinen eigenen Namen dazugegeben. Jetzt heißt es The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for Performing Arts.
And I'll be honest, a year of reporting, and it's still impossible to know why he glommed onto the Kennedy Center. Mm-hmm. I have some theories. I think he felt a little spurned by his first term, in which artists who were getting the Kennedy Center honors said they would boycott it, if at least they would boycott the segment of that weekend in which they went to the White House.
And just to explain that the Kennedy Center honors, you know, that's that big event that happens every year where there's some, you know, famous performer, singer who like comes and gets to sit next to the president while everybody like lauds them and talks about how great they are and like plays their songs and stuff. It's a big thing. They put it on TV.
Ja, und jetzt hat er angekündigt, dass ab dem 4. Juli für 2 Jahre das Haus geschlossen wird für umfassende Renovierungsarbeiten. Und manche haben dann schon so eine Assoziation gehabt wie den East Wing jetzt im Weißen Haus. Ne, wird er das alles hier abreißen? Oder krass fand ich auch, dass manche das tatsächlich, die dort arbeiten, erst über Truth Social erfahren haben, also das gar nicht groß angekündigt wurde mit dem Vorstand oder über den Vorstand, und manche hat das halt kalt getroffen.
Hm.
Aber man weiß jetzt nicht genau, was seine Motivation ist, denn das Haus hatte ja jetzt auch schon, wie soll man sagen, Probleme, das Programm vollzukriegen seit der neuen Amtszeit von Donald Trump.
Ja, weil viele Künstler eben abgesagt haben, da nicht mehr auftreten wollen. Und die Art und Weise, wie hier gearbeitet worden ist und die etabliert gewesen ist über Jahrzehnte, eigentlich auch eine Begegnungsstätte zu sein. Ja, da wird irgendwie gesagt, to come together from both sides of the aisle.
Genau.
Und das ist es jetzt nicht mehr.
Es sollte eine Begegnungsstätte werden, ne, für alle. Und darauf konnte man sich auch irgendwie einigen. Also du sagst einerseits, die Künstler und Künstlerinnen haben sich verweigert, dort aufzutreten, also ne, das Programm zu füllen. Auf der einen Seite war das schwieriger, aber auf der anderen Seite haben ja auch ganz viele Abonnenten dort gekündigt, die, was weiß ich, 5 Vorstellungen pro Jahr fest gekauft hatten und sich verschiedene Sachen angeschaut haben. Also der Zulauf, auch die Nachfrage ist ja auch stark zurückgegangen. Einerseits aus Protest auch, und dann sollte Hamilton, das Musical, dort auftreten, was ja auch immer für einen längeren Zeitraum ist. Ein Musical wird ja nicht nur für ein Wochenende sozusagen eingerichtet und so. Das sollte auch für länger dort gastieren. Und die Kompanie dort oder die Truppe dort auch rund um dieses Musical hatte dann auch abgesagt. Also es ist schwierig. Also keiner will da mehr hingehen. Und
ja. Jetzt
muss man mal schauen, was tatsächlich passiert nach der Schließung, ob es dauerhaft geschlossen wird oder ob es tatsächlich diese Renovierung in Höhe von $250 Millionen geben wird. Trump hat angekündigt, es besser und schöner als je zuvor zu machen und will da ganz viel Marmor reinhauen, hat aber auch gesagt, dass er alten Marmor raushauen will. Wenn ich schon sowas höre, kriege ich schon Gänsehaut. Muss man sehen.
Es wird sicherlich in dem ihm eigenen Geschmack in Zukunft erstrahlen, wenn es denn überhaupt fertig wird während seiner Amtszeit.
Ja, ich finde es interessant. Sie haben, es ist ja ein Gespräch zwischen 2 Post-Redakteuren.
Mhm.
Die Moderatorin hat ja auch gesagt, so, mal positiv gesprochen, kann es nicht sein, dass es auch mal ein Makeover braucht. Das Haus ist von 71. Eine größere Renovierung hat es schon länger nicht mehr gegeben. Wäre das nicht tatsächlich auch notwendig? Sehen wir das alles zu düster? Könnte es da möglicherweise tatsächlich Renovierungsbedarf geben und daran was ändern? Aber es ist natürlich die Gemengelage, ne?
Ja, und aus deutscher Sicht ist es, glaube ich, auch, also absolut illusorisch wäre es in Deutschland, ein solches Haus binnen 2 Jahren Kern zu sanieren. Mhm. Und hier gehört ja auch dazu, soweit von außen ersichtlich, ist ja da noch keine Planung erfolgt, sondern Herr Trump hat das entschieden und das wird jetzt vom Board exekutiert. Da spielt ja auch eine in Deutschland bekannte Persönlichkeit eine Rolle, Richard Grenell, der frühere Botschafter der Vereinigten Staaten während der ersten Amtszeit von Donald Trump hier in Berlin. Man kann einfach auch hier schon in dieser Episode sehen, wie die USA unter Präsident Trump funktionieren. Und zwar in einem Kontext, der uns vermeintlich nicht so stark berührt, der aber, glaube ich, das Herz von Amerika stark berührt.
Was ich auch sehr schön finde bei den Post Reports ist eine Wochenendausgabe, eine Rubrik, die es auch in der Zeitung gibt und die heißt The Optimist. Und da geht es um Positivgeschichten sozusagen. Sie erzählen etwas Schönes, etwas, wie man sein Leben verbessern kann. Gute Geschichten einfach, positive Geschichten. Der Name ist Programm einfach, The Optimist. Ich muss sagen, bevor ich die Frage dir nochmal weitergebe, ich habe in der Vergangenheit dieser Rubrik zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich tatsächlich überwiegend The Post Reports gehört habe, um mir aktuelle, in der Regel politische Themen anzuhören. Sie haben auch den Diddy-Prozess relativ gut wöchentlich gecovert, ich glaube immer donnerstags oder so eine Zeit lang. Das hatte mich interessiert, weil dort eine Gerichtsreporterin auch fest beim Trial dabei war, das hatte ich mir angehört und hatte die Wochenendausgaben, weil ich da auch andere Podcasts höre am Wochenende, so ein bisschen vernachlässigt. Und jetzt quasi in der Hommage des gerade diese Woche eingestellten Podcasts, oder bis ihr das hört, ist es dann vergangene Woche, habe ich mich mit dieser Rubrik nochmal beschäftigt und bedauere fast, dass ich der nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe.
Wobei ja gerade diese Rubrik, wenn man sich da Folgen runterlädt, wenn man irgendwie unterwegs ist oder wie auch immer, die ist ja wahrscheinlich mit am zeitlosesten.
Absolut.
Ich habe mir ein Stück hier zum Beispiel angehört vom 24. Januar. Why going outside is good for you, even when it's freezing.
Ja, die habe ich auch gehört.
Schneefall hier in Hamburg. Ja.
Wohl auch ungewöhnlicher kalter Winter in Washington.
Ja, fand ich auch interessant. Ungewöhnlich kalter Winter, weil ich eigentlich immer dachte, naja, so Washington, New York, die Ostküste. Ganze obere US-Ostküste, da ist doch immer ordentlich Winter. Fand ich interessant. So ein bisschen die Quintessenz aus dieser Episode ist, es fällt uns allen schwer, gerade bei dem Wetter rauszugehen. Aber wenn wir dann draußen waren, dann kommen wir mit besserer Stimmung und besserer Gesundheit zurück nach Hause.
Das ist sehr verkürzt. Also die Geschichte ist, dass die Reporterin, die ist rausgegangen tatsächlich, also das ist ein Reporterstück und die hat eine Therapeutin im Gespräch und mit der ist sie auch draußen und das Thema ist nämlich noch ein relativ junges im Therapiebereich, nämlich Outdoor Therapy.
At this time of year, people are more likely to be inside, less likely to get the sunlight they need. It does affect our mood and what we need is this, you know?
Right.
I'm Maggie Penman. I'm a reporter for The Optimist, the section here at The Post where we tell you about things that are going right in the world.
Sie haben eine Therapeutin da drin, die erzählt hat, dass es da so eine Bewegung gegeben hat, einfach aus der Not heraus, nämlich in der Pandemie. Das heißt, Therapeuten, die eigentlich Sitzungen bei sich im Büro hätten machen wollen, haben gesagt so, ne, wegen Social Distance und so, lass mal draußen. Und dann sind die dann halt in den Park gegangen oder spazieren oder sowas und haben dann noch einen positiven Nebeneffekt dort erkannt in ihrer Therapie und dass das durchaus ein wichtiger Baustein ist und auch ein guter Puffer für Burnout. Und sie erzählen dann auch, dass Radfahren, Gartenarbeit, Vogelbeobachtung oder Spazieren eben im Wald oder im Park dass das einen unfassbar hohen therapeutischen Effekt hat. Und diese eine Therapeutin, die sie im Interview hat, die Reporterin, die hat auch erzählt, dass sie sich dann sehr damit beschäftigt hat, noch war sie noch während ihrer Promotion und jetzt ist sie durch mit ihrer Promotion, hat sich selbstständig gemacht mit einer eigenen Praxis und spezialisiert sich jetzt tatsächlich auf Outdoor Therapy. Und ich finde das total interessant. Ich weiß nicht, hast du die zu Ende gehört, die Episode?
Ich habe sie zu Ende gehört. Ich bin mir nicht sicher, auf was du jetzt gerade ab.
Ich habe ein deutsches Wort gehört. Das werde ich jetzt auch gleich mal hier einspielen.
Ach ja, stimmt, ne? Wo du sagst.
Wo ich dachte, okay, ja, ja. Woher soll die Amerikanerin wissen, dass es Deutsch ist? Ja, sie zitiert ein Wort und denkt, es sei Schwedisch. Oder sie kommen auf Skandinavien zu sprechen.
Ein Wort war ja auch.
Das war Dänisch. Da ja, müssen stimmt. Wir jetzt korrekt sein, ja?
Skandinavisch.
Wir Norddeutschen right. Wissen das.
One thing to note is that the happiest people on this planet are the Scandinavians, right? Mm-hmm. The last 5 years, they scored the highest in happiness. They also have the longest winters.
Yeah.
So right. They have this whole way that they embrace winter. And they do it through these two concepts. The one is called Freiluftleben, which means go outside every single day for at least 10 minutes, no matter the weather. And the second part to that is hygge. And hygge is when you go back in after you've just been outside, you've earned yourself a nest. Mm-hmm. And you make a fire, you light a candle or you make your favorite tea.
Es geht ja auch im Besonderen darum, sich überwinden, im Winter rauszugehen. Dunkelste Jahreszeit und dann erzählt die Therapeutin, dass die glücklichsten Menschen der Welt Skandinavier sind, was gleichzeitig auch Menschen sind, die langen, dunklen Wintern ausgesetzt sind und versucht das dann in Zusammenhang zu bringen und erzählt eben, dass die wohl massiv rausgehen bei Wind und Wetter sozusagen. Und es gibt den Begriff Freiluftsleben. Freiluftsleben, behaupte ich mal, ist ein deutsches Wort. Aber sie kommt natürlich dann auch auf Hygge zu sprechen. Das finde ich halt sehr spannend. Und auch diesen Effekt, dass wenn man sich zu Hause irgendwie beengt fühlt oder sowas, dass wenn man rausgeht in die Kälte und vielleicht durchgefroren nach Hause kommt, man das plötzlich als cozy, als gemütlich empfindet.
Ja, das ist ja auch so. Weil erstmal kommt es dir zu Hause wieder warm vor. Ist einfach interessant, mit welchen Themen sie sich hier beschäftigen. Mhm. Und das machen sie ja immer wieder, weil da gibt es ja noch viel mehr Themen. Ne? Also jetzt nur aus dem Januar. How to make and keep friends.
Mhm. Habe ich auch gehört, ja.
Oder how to live a good life. Mhm. Und das sind schon alles Themen, wo man halt merkt, sie sind hier in so einer Balance. Ja, auch how to get stronger as you age, how to be a super ager. Ja, das ist mit Sicherheit was, was jetzt nicht so schnell altern wird. Und allein dafür finde ich es mega schade, dass dieser Podcast hier eingestellt wird.
Genau. Ein Podcast, den ich auch schon im vergangenen Jahr gehört habe, eine Episode, war This School Banned Phones. Und als die mir gepusht wurde, die Episode, habe ich sofort reingehört. Weil wir selber ja Eltern eines schulpflichtigen Kindes sind, was noch ein paar Jahre in die Schule gehen muss. Und an unserer Schule gibt es auch ein, man kann sagen, ein relatives Handyverbot. Hm. Ich fand es spannend, dass es auch Schulen gibt in den USA, das hatte mich jetzt noch nicht so erreicht, die das auch durchziehen. Und mit erstaunlichen Ergebnissen. Sie haben dann da auch so eine Wissenschaftlerin im Gespräch, sprechen aber auch mit einem Schulleiter, also sind auch direkt an einer Schule, der sogar bedauert, dass sein Sohn schon zu früh durch war mit der Schule, also bevor er das eingeführt hat. Und er wünschte sich, dass sein Sohn das miterlebt hätte, weil es gibt halt Veränderungen, die er als sehr positiv empfindet und manche Schüler als total negativ. Das ist nämlich interessant. Also nicht nur, dass sie zwischen Bell to Bell, heißt es jetzt sozusagen, wenn die Schule anfängt, bis die Schule endet, dürfen sie ihre Handys nicht benutzen. Und er sagt, früher war es im Speisesaal total ruhig. Wenn die mittags gegessen haben in der Mensa, jeder schaufelt sich das Essen rein mit der einen Hand, in der anderen Hand das Handy, so in den Pausen. Jetzt wird viel geredet. Es werden so viele Bücher ausgeliehen wie nie in der Schulbibliothek und so. Und er hat dann totales verändertes Verhalten bei den SchülerInnen, festgestellt. Aber dann haben sie auch eine Schülerin im Interview von dieser Schule und die genau das bemängelt. Die sagt, boah, jetzt in der Mittagspause, es ist so laut, alle quatschen die ganze Zeit so. Der Schulleiter sagt, es ist jetzt ein total sozialer Ort geworden, die Mensa. Alle quatschen miteinander, tauschen sich aus, das Soziale hat wieder einen anderen Stellenwert bekommen. Sehr spannende Folge, fand ich sehr interessant.
Ja, finde ich auch interessant, habe ich nicht gehört, klingt aber spannend.
Ja, also ihr seht, es gibt ein großes Spektrum an Themen. Schön fand ich auch, Stichwort Feuilleton aus dem Dezember, da besprechen sie die Serie Heated Rivalry, diese HBO Max Hockey-Serie.
Eishockey, ne?
Genau, Eishockey, Entschuldigung, Eishockey-Serie, wo es um die einerseits auf dem Eis bestehende Rivalität zwischen einem kanadischen Spieler und einem russischen Spieler geht, die aber eine sehr intime Beziehung mit heißen Liebesszenen haben. Und es wird einfach eine schwule Beziehung gezeigt in einer Offenheit, die also weltweit für Furore gesorgt hat. Diese Serie ist auf Basis einer Buchvorlage entstanden. Und daraufhin, nachdem diese Serie rauskam, ist das Buch wieder in die Bestsellerlisten hochgeschossen bei der New York Times und so. Also sehr interessant. Und wie sie das auch diskutieren. Also am Anfang des Podcasts sagen sie auch, es wird viel um Sex gehen und sowas. Also ne, vielleicht ist diese Episode, also so als Triggerwarnung, nicht ideal zu hören, wenn Kinder in der Nähe sind und so. Und ich dachte, ja, this is America, genau. Und ich fand das ganz spannend, weil die Rechte sich ein Streamingdienst aus Kanada geholt hat. Crave heißt der. Und zwar ganz lange nicht klar, ob andere mitmachen oder nicht. Also es gab dann wohl schon so FOMO bei Leuten in den USA, so von wegen, muss ich jetzt nach Kanada ziehen, um diese Serie zu sehen? Und dieser Anbieter heißt Crave. Es traute sich jetzt erstmal keiner, so nach dem Drehbuch, wie die Serie entstehen sollte, damit einzusteigen. Also weil die wollten das in Kooperation machen, um halt auch noch Gelder einzusammeln, ne? Mit unter anderem amerikanischen Anbietern, und die hatten sich erstmal verweigert, was jetzt Crave halt wahnsinnig viele Lizenzgebühren einspült, weil dann war die so erfolgreich, dass andere jetzt, in dem Fall auch HBO, gesagt haben, ja, wir wollen die auch zeigen, und haben sich bei den Produktionskosten nicht beteiligt und wollten das nicht in Koproduktion machen, und jetzt hat dieser kanadische Streamingdienst da einfach in Kuh gelandet, indem er das halt alleine gemacht hat und jetzt aber auch die Lorbeeren dafür einheimst.
Was ich auch interessant finde, wenn man so durchscrollt, die Post-Reports haben hier immer auch Themen aus dem Ausland. Zum Beispiel im Dezember geht's um die Frage, should Germany ban its far-right party? Also um das AfD-Verbot. Mhm. Ja, also es ist echt schön ausgewogen, was die hier immer wieder bringen und thematisieren. Ja. Wie bitte?
Brachten, weil du bringst, sagst.
Brachten, ja, was sie brachten. Ja.
Ja, also schmerzhaft ist tatsächlich die jüngste Folge, die letzte Folge, Goodbye from Post Reports. Das sind fast nur Abschiedsszenen sozusagen. Also
kam ja wohl auch überraschend.
Ja, ja, das war raus und das Stellen gekürzt werden, und damit war der Podcast praktisch von jetzt auf gleich eingestellt. Und die Hauptmoderatorinnen waren übrigens Martine Powers und Elahi Izadi. Mhm. Finde ich, haben es beide sehr gut gemacht. Das waren so die beiden führenden Hosts, ne, neben den Reportern und sowas, aber die haben auch diese ganz politischen, ganz viel. Wobei, Elahi Izadi hat auch eine Folge gemacht zu Tiny Houses, oder das ist auch eine sehr schöne Folge, die ich euch ans Herz legen will. Die heißt Why Smaller Houses Can Make Us Happier. Auch auf Basis von Studien, ob Leute wirklich glücklicher sind, wenn sie in größeren Wohnungen oder Häusern wohnen und was das mit den Menschen macht. Und dann haben sie auch so einen Professor aus Mexiko, der das auch unter anderem untersucht hat. Und der sagt halt, dass es gar nicht so auf die Größe ankommt, ob man zufrieden ist, sondern auf die Anzahl der Menschen.
Gerardo Levia, and he's an economist and researcher at Ibo American University in Mexico City, basically analyzed data from like tens of thousands of households in Mexico and Europe. And what he found was that people who live alone and the people who live with lots of people are not the happiest overall.
On the average, the effect of sharing with others is positive, because in general, the nature of the connections are of support and understanding and love.
Well, what's interesting, though, is that people living alone did report the most satisfaction with their financial lives. So they were most happy with their finances. However, that trend didn't apply when you asked about overall happiness. And by far, the happiest households peaked around 4 to 6 people in them.
Die glücklichsten Menschen leben mit 4 bis 6 Personen in einem Haushalt. Weil da auch die soziale Komponente wahnsinnig viel ausmacht, ob man mit seiner Wohnsituation zufrieden ist.
Fand ich auch sehr spannend. Und er zielt ja auch noch stark darauf ab, wie ist meine Nachbarschaft? Mhm. Ja, dass das ganz viel ausmacht. Du hattest es im Vorgespräch so schön zitiert. Also im Prinzip nochmal die Aussage, wer sich vergleicht, wird unglücklich. Aber es ist schöner formuliert.
Ja, tatsächlich, dass es auch da diesen sozialen Druck gibt, ne, wenn man ein größeres Haus hat und wie muss der Vorgarten aussehen. Also, dass das auch die Wohnsituation stressiger machen kann, obwohl man vielleicht viel Geld in die Hand genommen hat, um ein schönes, großes Haus zu haben, aber dass man sich auch ständig vergleicht mit den Nachbarn und dass es einen sozialen Druck auch ausübt. Natürlich andere Verpflichtungen auch hat. Je größer das Haus, desto mehr Geld muss man in die Hand nehmen, das einzurichten und das zu pflegen, instand zu halten. Solche Themen auch. Und auch das Wegziehen. Und wenn man sich entscheidet, sich zu vergrößern, hat es in der Regel die Komponente auch, und da sind wir wieder im sozialen Bereich, dass man möglicherweise nicht mehr diese kurzen Wege hat, die man vorher hatte, weil man kompakter gewohnt hat, aber dafür urbaner beispielsweise, sondern dann irgendwo rausziehen muss. Bestimmte Nachbarschaften dann nicht mehr hat, menschlicher Natur, aber auch sozialer Natur, Pubs oder Kneipen, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten. Also es ist sehr nett, wie sie das auseinanderdröseln und das kann man sehr gut, in dem Fall geht es natürlich um den amerikanischen Wohnungsmarkt, aber das kann man sehr gut, glaube ich, auf den deutschen auch runterbrechen.
Ja, und wie das Unglück dann wieder steigt, sobald es in der eigenen Nachbarschaft ein noch größeres Haus gibt in der Nähe.
Ja. Also, wir haben euch ein Portfolio an Themen präsentiert. Solange sie noch online sind und verfügbar, hört euch rein, klickt euch rein. Schade, dass ich nicht früher diesen Podcast euch vorgestellt habe. Wir, aber ich das nicht.
Manchmal ist es leider so.
Ja.
Das Gute ist ja gleichwohl, dass wir ihn jetzt noch empfehlen. Jetzt ist er noch verfügbar. Mhm. Und ich bin mir auch sicher, dass auch aus dem US-amerikanischen Raum wieder neue spannende Formate entstehen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die hier diesen Podcast gemacht haben, dass die dauerhaft von dem Thema die Finger lassen.
Muss man schauen.
Gut, danke fürs Zuhören. Hört nächste Woche wieder rein. Kommt bis dahin gut durch den kalten Februar.
Ja, hier schneit's wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr alle weiterführenden Infos in den Shownotes. Bleibt uns gewogen und kommt gut durch die Woche. Ciao.
Danke, ciao.